Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und bei uns geht's heute um die genetische Spurensuche im Schlachthof von Tönjes in Reda-Wiedenbrück. Analysen zufolge könnte da nämlich ein einziger Superspreader die gesamte Corona-Infektionswelle ausgelöst haben. Außerdem erklären wir, was es mit dem Killer-Satelliten auf sich hat, den Russland kürzlich getestet hat. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zuerst aber zu einem Umweltproblem von gigantischem Ausmaß. Eine umfassende Analyse heute im Fachmagazin Science, die beziffert jetzt nämlich erstmals, welche Mengen von Plastikmüll die Menschheit Jahr für Jahr produziert. Und sowohl die Zahlen als auch die künftige Entwicklung, die sich da abzeichnet, sind alarmierend. Volker Mrazek berichtet.
Unglaubliche 11 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr als Müll in den Weltmeeren, so die Schätzungen der neuen Studie. Es ist eine aufwendige Analyse aller globalen Stoffströme und das Bild, das sie für die Zukunft zeichnet, ist noch viel düsterer. Es könnte nämlich sein, dass sich die Kunststoffproduktion in den nächsten 20 Jahren noch einmal verdoppelt. Richard Bailey, Professor für Umweltsysteme an der Universität Oxford in England, spricht von einem Horrorszenario.
Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann landet im Jahr 2040 sogar dreimal so viel Plastik im Ozean, rund 29 Millionen Tonnen. Um es anschaulicher zu machen, das sind 50 Kilo Plastikmüll für jeden Meter Küste rund um den Globus.
Die Studie in der Fachzeitschrift Science rüttelt aber nicht nur auf, sie weckt auch Hoffnung. Denn das Problem lasse sich weitgehend in den Griff kriegen, resümiert die US-Meeresforscherin und Co-Autorin Winnie Lau.
Wir haben uns angeschaut, welche Gegenmaßnahmen gibt es und wie stark können wir sie vorantreiben. Wir haben Experten aus aller Welt zu Rate gezogen und die Fachliteratur ausgewertet. Und es zeigte sich, wir können die Plastikeinträge ins Meer um 80% verringern. Es wird bestimmt nicht einfach, aber wenn wir das wirklich wollen, geht es.
Die Autoren propagieren einen Systemwandel. 95% aller Plastiktüten und Verpackungen landeten heute nach einmaligem Gebrauch auf dem Müll. Etwa ein Drittel davon finde sich später in der Umwelt wieder. Nach den Szenarien der Forscher lässt sich ein Sechstel des ganzen Plastikmülls schon mal durch alternative Verpackungsmaterialien vermeiden. Der deutsche Geologe und Betriebswirt Martin Stuchtei, Professor für Ressourcenstrategie an der Universität Innsbruck.
Da gibt es Alternativen wie geschichtetes Papier oder wie zum Beispiel diese biologisch abbaubaren Stoffe. Und dann gibt es einen Teil der Lösung, der besteht darin, dass wir diese Verpackungsleistung liefern als Kunststoff, der bereits ein Kunststoff war, nämlich aus Rezyklaten besteht.
Nötig sei der Einstieg in eine Kreislaufwirtschaft und der Abschied von Plastiksorten und Gemischen, bei denen es nicht möglich sei, sie wieder zu verwerten. Es gehe auch darum, das chemische Recycling auszubauen, was bedeutet, die Kunststoffindustrie soll ihre Grundbausteine künftig vermehrt aus Altplastik gewinnen.
Von heute 21% rezyklierfähig müssen es in unserem Szenario mindestens 54% sein. Wir dürfen nicht vergessen, viele Menschen auf der Welt, insbesondere diejenigen, die zunehmend Kunststoff gebrauchen, sind gar nicht an die Entsorgung angeschlossen. Philippinen, Ghana, Nigeria. Wir müssen bis 2040 4,5 Milliarden Menschen in die Entsorgung einbinden. Eine Mammutaufgabe.
Aber zu bewältigen, meint auch Winnie Lau, sofern Regierungen und Industrie rasch Initiativen gegen die Flut von Plastikmüll starten. In der Umweltversammlung der Vereinten Nationen werde darüber bereits diskutiert, bisher aber leider sehr zäh.
Was wir brauchen, ist eine konzertierte globale Aktion. Dabei muss es auch darum gehen, die Menge an Kunststoffen zu reduzieren, die heute produziert und gebraucht wird. Das letzte Puzzlestück ist dann, jenes Plastik sicher zu entsorgen, das wir nicht wiederverwerten oder ersetzen können, damit es am Ende nicht in der Umwelt landet.
Das wäre zum Beispiel das Konzept für ärmere Länder, in denen sich eine Recyclingwirtschaft nicht so schnell aufbauen lässt oder wo sie schlicht zu teuer ist. Anders die Situation in entwickelten Ländern. Ihnen bietet das Konzept auch finanzielle Anreize, sagt Martin Stuchtei. Denn wenn sie weniger Plastik produzierten und mehr davon wiederverwerteten, reduziere das die hohen Kosten für seine Entsorgung.
Und wir schaffen Gestaltungsspielräume für innovative Unternehmen, die mit ozeanfreundlichen und rezyklierbaren Lösungen auf den Markt kommen. Gerade wir in Deutschland, gerade wir in Europa sollten das als Chance begreifen und nicht als Einschränkung.
Volker Mrazek über einen Artikel im Fachmagazin Science heute, der zeigt, wie wichtig, aber auch wie schwierig er ist, der Kampf gegen den Plastikmüll. Gestern Nachmittag wurden erste Ergebnisse einer Studie publik, die untersucht hat, wie sich das neue Coronavirus SARS-CoV-2 im Schlachthof von Tönjes in Reda-Wiedenbrück so schnell verbreiten konnte. Um Antworten zu finden, rekonstruierte ein Team von Wissenschaftlern minutiös, wer sich da Anfang Mai bei wem angesteckt haben könnte. Professor Adam Grundtoff vom Leibniz-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg war an der Spurensuche beteiligt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie sind Sie vorgegangen, um die Infektionsketten zum Ursprung zurückzuverfolgen?
Ja, wie Sie richtig sagen, das war also Anfang Mai, das war ein damals noch relativ begrenztes Ausbruchsgeschehen. Das ist also ungefähr ein Monat vor dem sehr, sehr großen Ausbruch bei Tönjes war, der dann überall in der Presse war. Da waren um die 30, 40 insgesamt infizierte Mitarbeiter beteiligt. Also das war ein sehr eingeschränktes Ausbruchsgeschehen, das wir sehr gut deswegen untersuchen konnten. Wir kannten also alle Personen, die da beteiligt waren, die gehörten alle zur selben Schicht. Und wir wussten, wo die in diesem Schlachthof in den Fließbändern stehen. Das heißt, wir wussten genau, wie die untereinander positioniert sind. Und das waren natürlich gute Ausgangsvoraussetzungen, um zu versuchen aufzuklären, wie denn da die Übertragungsketten waren. Also spielt es da eine Rolle, dass die nahe beieinander gestanden haben? Konnten wir sagen, diese Infektion ist von einem zu dem anderen Mitarbeiter verlaufen, weil eben fast alle Infizierten sehr nahe sich an dieser einen Person aufhalten? Ich muss dazu sagen, es gab da einen Anfangsverdacht, es gab also zwei Personen, die angegeben hatten, dass sie Kontakt hatten zu zwei anderen Personen aus einem anderen fleischverarbeitenden Betrieb, die positiv getestet wurden im Nachhinein. Die beiden kamen also in Frage. Wir haben uns das also dann dort genauer angeschaut und haben unter anderem auch die Genomsequenzen dieser Viren analysiert, um herauszufinden, wie können da die Übertragungsketten verlaufen sein. Was sich dann schnell herausgestellt hat, war, dass von diesen beiden Fällen, die in Frage kamen, einer ausschied, weil der eben eine Mutation hatte, die nicht weitergegeben wurde. Das heißt, das konnte nicht der Indexfall sein. Der andere hatte allerdings eine Signatur oder einen Fingerabdruck, so kann man sie ja auch nennen, den man in dieser Form bei allen anderen Fällen gefunden hat. Das heißt, man konnte damit davon ausgehen, dass das tatsächlich der Indexfall war. Das haben wir uns dann genauer angeschaut und tatsächlich ist es so, dass also fast alle Infizierten nahe zu dieser Person am Fließband standen. Damit war eigentlich ganz klar, dass hier in dieser Werkshalle offenbar während der Frühschicht Übertragung stattgefunden hat. Und was dabei interessant war, ist, dass diese Übertragung stattgefunden hat über größere Entfernungen, also deutlich über 1,5, 2, 3 Meter, sondern bis zu 8 Metern. Also das ist praktisch etwas, was klassischerweise dann eine Aerosolübertragung sein muss, weil Tröpfcheninfektion über diese Entfernung eben nicht funktioniert.
Also das heißt letztlich, ein einziger Superspreader führte letztlich dazu, dass diese Lawine ins Rollen kam und mittelfristig insgesamt sich 1400 Mitarbeiter infiziert haben in diesem Schlachthof in Reda-Wiedenbrück.
Ja, so könnte man das vermuten, wobei man sagen muss, wir sprechen lieber von einem Superspreading-Ereignis. Superspreader, das lässt vermuten, dass diese Person eine Eigenschaft hatte, die besonders wäre, dass die also schuldhaft wäre. Das war in diesem Fall nicht so. Also das sind ganz klar die Bedingungen dort am Arbeitsplatz. Ne? Also die Kühlung, die Tatsache, dass die nah beieinander stehen. Also ein Superspreading-Event war das. Und diese selben Mutationen, die charakteristischen, die findet man eben dann auch später bei Fällen in diesem Betrieb, bei Tönjes. Also man könnte vermuten schon, dass das der Ausgangspunkt war, auch des späteren großen Ausbruchs.
Die Rolle der Aerosole, die Sie schon angesprochen haben bei der Übertragung, die war ja schon länger bekannt. Neu ist jetzt die überraschende Einsicht, dass diese Übertragung nur über relativ große Entfernungen gehen kann. 8 Meter, Sie haben es angesprochen. Was heißt das denn für die Abstandsregeln beim Social Distancing, an die wir uns alle gewöhnt haben? Müssen die jetzt generell auf den Prüfstand oder vielleicht vergrößert werden?
Also generell wahrscheinlich nicht. Unter den Umständen, wie man sie im Alltag antrifft, wird eine 8-Meter-Übertragung mit Sicherheit die sehr seltene Ausnahme sein. Also diese Ergebnisse lassen sich eins zu eins wirklich nur übertragen auf genau diese Umstände, die wir hatten in diesen fleischverarbeitenden Industrien. Das wird ja gekühlt, die Luft dort, auf 10 Grad, die wird ständig umgewälzt, die stehen nahe beieinander, die verrichten schwere körperliche Arbeit. Dort ist es sehr laut, die müssen also laut sprechen. Und das sind eben alles Zustände, die diese Aerosolübertragung mit Sicherheit begünstigen. Diese Zustände oder Arbeitsbedingungen, die finden sich dort natürlich überall. Und da muss man jetzt wirklich gucken, was sind da die Stellschrauben, um da einzelne Parameter zu verändern und die Übertragung zu verhindern.
Spurensuche in Rheda-Wiedenbrück über die ersten Ergebnisse einer Studie zum Ursprung der Infektionsketten bei Tönnies sprach ich mit Professor Adam Grundtorf vom Leibniz-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg. Die USA und Großbritannien werfen Russland vor 10 Tagen eine neuartige Antisatellitenwaffe getestet zu haben. Aus Militärkreisen verlautete gestern, es gebe klare Belege dafür, dass ein russischer Satellit, der sich seit einem Jahr im Orbit befindet, überraschend eine Art Projektil abgeschossen habe. Jay Raymond, der Chef der US-Weltraumstreitkräfte, erklärte dazu, der Waffentest sei ein weiterer Beweis dafür, dass Russland daran arbeitet, weltraumbasierte Waffensysteme zu entwickeln. Der Wissenschaftsjournalist Karl Urban verfolgt die drohende Aufrüstung im All schon länger für uns. Ich habe ihn vorhin gefragt, was ist über den Test der Russen bislang bekannt?
Also es geht hier um einen Satelliten, Kosmos 2542, der im November 2019 gestartet wurde. Und der hat im Dezember einen weiteren kleinen Satelliten ausgesetzt. Und der hat verschiedene Manöver gemacht innerhalb des letzten halben Jahres. Und im Juli 2020, also jetzt Anfang des Monats, hat der sich einem anderen russischen Satelliten genähert. Auf bis zu 100 Meter, schätzt man. Und dann am 15. Juli ein kleines Objekt ausgesetzt, was sich mit relativ großer Relativgeschwindigkeit entfernt hat. Also man schätzt da 700 Kilometer pro Stunde. Und da gibt es sozusagen die Deutung, dass das ein Test eines Projektils gewesen sein dürfte, auch wenn das jetzt nicht zerstört hat. Also das ist einfach nur weggefeuert worden.
Der Satellit, der dieses mutmaßliche Projektil abgeschossen hat, der ist den Amerikanern ja offenbar schon länger ein Dorn im Auge. Warum denn?
Ja, da geht es um eines der Manöver, die in der Zwischenzeit passiert sind, also vor diesem Test jetzt. Im Februar 2020 hat der sich nämlich einem US-Spionagesatelliten genähert, aber bei weitem nicht so nah. Also man geht da von 160 Kilometern aus, was für Maßstäbe des Erdorbits trotzdem schon relativ nah ist. Und das wird auch von den USA einfach als aggressives Verhalten schon gewertet.
Wie erklären denn die Russen die mysteriösen Manöver, die da stattgefunden haben? Die wiegeln ja ab.
Ja, also Russland sagt, sie haben quasi sich versucht, an einen eigenen Satelliten anzunähern und haben ihn untersucht und stellen das so ein bisschen als Wartungsmission dar. Und das ist natürlich auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Also auch die Europäische Raumfahrtagentur, die ja eine zivile Agenda hat, plant demnächst eine Mission, bei der Weltraumschrott untersucht und eingefangen werden soll. Das kann man schwer vom Boden aus, wenn man es nur vom Boden aus beobachtet, auseinanderhalten. Was davon ist eine militärische Operation? Was davon ist eine Aufräummission im Orbit? Und das sind so die Herausforderungen, vor denen man hier steht.
Das heißt, was da wirklich passiert ist, ist gar nicht so leicht herauszufinden. Wie ist denn der rechtliche Rahmen? Wäre es denn prinzipiell erlaubt, zum Beispiel den Russen Satelliten mit Abschussvorrichtungen zu bestücken, mit denen sie dann gegnerische Spionagesatelliten zum Beispiel abschießen könnten?
Tatsächlich ist es international nicht verboten. Also es gibt den Weltraumvertrag von 1967, der lediglich die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im All verbietet. Aber ansonsten kann jede Weltraumnation dort oben testen und machen, was sie will. Es gibt sozusagen mehr Aufmerksamkeit, wenn Weltraumschrott entsteht, wenn wirklich Satelliten abgeschossen werden. Und das haben auch schon viele Länder gemacht, inklusive der USA, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und insofern, ja, das Testen der Waffen geht weiter im Orbit.
Nun setzen sich aber die Russen offiziell ja für einen Vertrag zur Kontrolle von Waffensystemen im Weltraum ein. Wie glaubwürdig ist das denn vor dem Hintergrund dieser Tests jetzt und wie realistisch?
Also ich denke, das ist aus russischer Perspektive genauso wenig glaubwürdig wie aus amerikanischer Perspektive, weil, wie ich gesagt habe, eigentlich alle Länder seit vielen Jahren diese Waffen testen und weiterentwickeln. Es gab tatsächlich einen Versuch von Russland und China, so einen Vertrag ins Leben zu rufen, Anfang der 2000er Jahre, die damals von den USA und von Europa abgewiegelt wurden, mit der Begründung, dass man ja gar nicht wissen könne, was eine Waffe im Orbit ist. Also dass es keine wirkungsvolle Rüstungskontrolle gibt im Orbit. Und das ist das Problem, was diplomatisch bis heute fortbesteht.
Die USA und Großbritannien werfen den Russen vor, eine Antisatellitenwaffe im Orbit getestet zu haben. Karl Urban hat uns die Hintergründe erklärt. Die Pocken waren jahrhundertelang eine der tödlichsten Infektionskrankheiten, bevor sie 1980 offiziell ausgerottet wurden, dank globaler Impfkampagnen. Obwohl von Pockenviren heute also keine Gefahr mehr ausgeht, interessieren sich Forscher dafür, wie die sich im Lauf der Evolution verändert haben. Und die sterblichen Überreste von Nordeuropäern aus der Wikingerzeit, die liefern da jetzt spannende neue Einblicke. Details von Christine Westerhaus.
Seit 40 Jahren gibt es Orthopox-Virus Variolae nur noch tiefgefroren. Die letzten verbliebenen Stämme des Erregers der Pockenkrankheit lagern in den Gefriertruhen zweier Forschungszentren in den USA und in Russland. Einen Verwandten dieses Pockenstamms haben Martin Sikora vom Geogenetics Center der Universität von Kopenhagen und seine Kollegen nun in tiefgekühlten Zähnen und Skeletten gefunden. Sie haben die Genome von fast 2000 Individuen untersucht, die während des Mittelalters in Nordeuropa gelebt hatten.
In archäologischen Proben aus dem frühen Mittelalter und dem Wikingerzeitalter haben wir insgesamt 13 verschiedene Proben gefunden, die Pockenvirus-DNA enthalten haben. Und eines der Hauptresultate unserer Studie war eben, dass die Pocken bereits 1000 Jahre früher, als wir eigentlich bis jetzt gewusst haben, schon relativ verbreitet waren in Nordeuropa und damit höchstwahrscheinlich auch in Gesamteuropa.
Allerdings sind es andere Stämme von Pockenviren, die Martin Sikora und seine Kollegen in den archäologischen Proben gefunden haben. Die Forscher vermuten, dass diese leichtere Krankheitssymptome hervorgerufen haben als moderne Pockenerreger, denn die Virenstämme unterscheiden sich genetisch von den Erregern, die später verheerende Epidemien ausgelöst haben.
Also wir können hier zum ersten Mal einen Blick in diese natürlichen Experimente führen, wo wir sehen können, wie sich bestimmte Viren oder Bakterien im Laufe der Zeit verändert haben, welche Schritte in der Evolution dieser Viren passiert sind, durch die sie dann eben zu diesen schwerwiegenden Stämmen geworden sind, die zum Beispiel im Fall der Pocken eine der schwerwiegendsten Krankheiten der Menschengeschichte geworden ist.
Das Erbmaterial der antiken Pockenviren verrät, im Laufe der Evolution haben die Viren, die die Wikinger vor Hunderten von Jahren befallen haben, ein paar genetische Eigenschaften verloren. Wann genau sich die Pocken in eine hochansteckende und in vielen Fällen tödliche Krankheit verwandelt haben, ist jedoch noch unklar. Dokumentierte Pestepidemien traten in Europa erstmals im 17. Jahrhundert auf. Die antiken Viren hatten also Jahrhunderte Zeit zu mutieren. Die Details ihrer Verwandlung wollen die Forscher nun analysieren.
Wir können halt genau sehen, zum Beispiel, welche Gene sind noch vorhanden in den antiken Viren, die jetzt in den modernen Viren nicht vorhanden sind. Das heißt, wir können im Prinzip diese genetischen Veränderungen, die passiert sind, katalogisieren und können sagen, okay, wir wissen jetzt genau, zum Beispiel diese Mutationen oder dieses Gen wurde bereits früh im Stadium der Evolution dieser Viren inaktiviert und das könnte zum Beispiel ein wichtiges Gen sein oder ein Teil davon, der eben diese Anpassung an den menschlichen Wirt zum Beispiel beschleunigt oder die notwendig ist, um die Krankheit besser von Mensch zu Mensch übertragbar zu machen zum Beispiel oder um eben dann die Symptome schwerwiegender werden zu lassen.
Solche Beobachtungen lassen sich auf moderne Krankheitserreger übertragen. Denn auch bei anderen Viren oder Bakterien beobachten Forscher, dass Mutationen diese Keime mitunter gefährlicher für den Menschen machen. SARS-CoV-2 oder Ebola beispielsweise sind wie die Pockenviren, die ursprünglich in Tieren vorkamen. Genetische Veränderungen haben es diesen Erregern ermöglicht, sich besser an den Menschen anzupassen und im Fall von SARS-CoV-2 eine Pandemie auszulösen. Impfungen und Antibiotika haben vielen Infektionskrankheiten zwar den Schrecken genommen, doch die Corona-Krise zeige, dass wir damit rechnen müssen, dass neue Krankheitserreger an Fahrt aufnehmen, meint Martin Sikora.
Ob es jetzt Masern waren oder Keuchhusten, Kinderlähmung, diverseste Infektionskrankheiten waren immer Teil der Menschengeschichte. Also von dem her ist die jetzige Pandemie natürlich eine Erinnerung daran, wie es eigentlich früher mal war und dass wir schon damit rechnen sollten, dass es auch weiter so sein wird, dass das immer wieder Teil der Menschen war und auch wieder sein wird.
Pockenviren grasierten in Europa schon zur Zeit der Wikinger. Wirklich gefährlich wurden sie aber wohl erst Jahrhunderte später. Christine Westerhaus über eine aktuelle Studie im Fachmagazin Science. Fehlen noch die weiteren Wissenschaftsmeldungen vom Tag und die hat jetzt Piotr Heller für uns.
Wegen der Corona-Maßnahmen bebt die Erde deutlich weniger als sonst. Nicht nur geologische Prozesse lassen die Erde beben, sondern auch menschliche Aktivitäten wie Bauarbeiten oder Reisebewegungen. Die Auswertung der Daten von seismischen Messstationen auf der ganzen Welt zeigt nun, dieser Einfluss ist durch die Corona-Maßnahmen wie Quarantäne oder Reisebeschränkungen um 50% zurückgegangen. Das berichten Geologen im Magazin Science. Die seismische Stille erlaube es den Forschern nun, feinste natürliche Effekte zu studieren, die sonst von der menschlichen Aktivität überdeckt würden. Außerdem haben die Wissenschaftler festgestellt, dass man anhand der seismischen Aktivität die regionale Einhaltung von Corona-Maßnahmen überwachen könnte. Das wäre, was den Datenschutz anbelangt, eine bessere Alternative zur Auswertung von Mobilfunkdaten, mit der die Infektionsschutzmaßnahmen derzeit überwacht werden. Neandertaler hatten eine niedrige Schmerzschwelle. Das schließt ein internationales Forscherteam aus der Untersuchung des Erbguts von Neandertalern und von heute lebenden Menschen. Die Wissenschaftler richten ihr Augenmerk auf eine Genvariante, die eine wichtige Rolle beim Auslösen des Schmerzimpulses spielt. Diese Variante war bei den Neandertalern verbreitet und auch manch moderner Mensch trägt sie in sich. Eine große Bevölkerungsstudie im Vereinigten Königreich hat nun gezeigt, Menschen mit diesem Neandertaler-Gen empfinden mehr Schmerz als andere. Das deutet darauf hin, dass zumindest die Schwelle zur Auslösung von Schmerzimpulsen bei Neandertalern niedriger war als bei den meisten heute lebenden Menschen. Biologen haben eine neue Schneckenart auf Hawaii gefunden. Die Schnecke wohnt auf Bäumen, trägt ein gestreiftes Haus und ist gerade mal einen halben Zentimeter groß. Es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass eine neue Landschneckenart auf Hawaii gefunden wurde, berichten die Forscher, die das Tier im Fachmagazin Zookies beschreiben. Auf den hawaiianischen Inseln lebten dereinst über 750 Schneckenarten. Diese Zahl hat sich inzwischen halbiert. Die neu entdeckte Schneckenart sei ein Hoffnungsschimmer, sagte einer der Forscher. Hunde können tatsächlich Corona-Infektionen erschnüffeln. Vor einigen Wochen begannen Experten der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Diensthunde der Bundeswehr entsprechend zu trainieren. Nun haben sie im Fachblatt BMC Infectious Diseases erste Ergebnisse präsentiert. Die Hunde bekamen über 1000 Speichel- und Atemwegssekretproben von gesunden und von mit SARS-CoV-2 infizierten Menschen vorgelegt. Sie erkannten 83% der positiven Proben korrekt. Bei den negativen lag die Trefferquote bei 96%. Physiker könnten dem Natrium-Akku einen Schritt näher gekommen sein. Vor 2 Jahren zeigten Forscher, dass man 2 Schichten aus Lithium-Atomen zwischen 2 Graphenschichten einlagern kann. Damals ging es darum, die heute üblichen Graphitelektroden von Akkus durch Graphen zu ersetzen und dadurch die Speicherkapazität zu erhöhen. Nun ist dasselbe deutsch-russische Team einer anderen Frage nachgegangen. Wenn das mit Lithium klappt, könnte es dann auch mit Natrium funktionieren? Es wäre ein erster Schritt hin zu einem Natrium-Akku, einer deutlich günstigeren Alternative zur heute verbreiteten Lithium-Ionen-Technik. Berechnungen mit einem Supercomputer haben nun gezeigt, ja, auch Natrium müsste sich theoretisch in Doppelschichten zwischen dem Graphen einlagern. Das berichten die Physiker im Magazin Nano Energy.
Soweit die Wissenschaftsmeldungen, geschrieben und produziert im Homeoffice von Piotr Heller.
Sternzeit, 24. Juli. Der erste Flug von Cape Canaveral. Am 24. Juli 1950 um 15.28 Uhr mitteleuropäischer Zeit startete eine Bomber 8-Rakete. Das wäre nicht weiter der Rede wert, hätte sie nicht als erste Rakete vom Testgelände für lange Reichweiten in Florida abgehoben. Heute hat es unter dem Namen Cape Canaveral für alle Raumfahrtfans magischen Klang. Die Bumper-Rakete bestand aus 2 Stufen. Einer V2-Rakete, die während des Dritten Reichs in Deutschland entwickelt worden war, und einer Höhenforschungsrakete. Sie zündete, nachdem die erste Stufe mit einem Stoß, Bump, abgetrennt worden war. Zuvor hatte man ein Testgelände in New Mexico genutzt. Allerdings waren dort keine sehr weiten Flüge möglich. Daher wechselte man an die Küste Floridas. Denn beim Start vor 70 Jahren ging es nicht darum, hoch ins All zu fliegen, sondern weit auf der Erde. An die Raumfahrt dachten damals die wenigsten. Raketen waren Waffen. Ziel war die Entwicklung militärischer Interkontinentalraketen. Das Gelände am Cape Canaveral, heute auch als Kennedy Space Center bekannt, schrieb später auch zivile Raumfahrtgeschichte. Dort starteten unter anderem die Apollo-Mondflüge und die US-Raumfähren. Die meisten Falcon-Raketen des Unternehmens SpaceX machen sich ebenfalls am Cape Canaveral auf die Reise. Es ist nicht der einzige Weltraumbahnhof der USA, aber es ist mit Abstand der wichtigste. Von der Space Coast Floridas, der Weltraumküste, ist fast wöchentlich zu sehen, wie eine Rakete auf einem Feuerschweif hoch in den Himmel steigt.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Zwei Themen darin. Als Reaktion auf den Wirecard-Skandal will der Bundesfinanzminister die Finanzaufsicht verbessern. Und keine Corona-Testpflicht, aber klare Konsequenzen für Urlaubsrückkehrer. Mehr dazu nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.